Schindelariu 2021 feiert man in Rumänien eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Siebenbürger Sachsen, nämlich den Baron Samuel von Bruckenthal, der 1721, also vor genau 300 Jahren, geboren wurde. Am 26. und 27. Juli finden in Hermannstadt, Freck und Nockrich eine Reihe von Gedenkveranstaltungen statt, die an das Leben und Wirken des Gouverneurs von Siebenbürgen erinnern. Was ist da konkret geplant?
Am 26. Juli, dem Geburtstag von Samuel von Bruckenthal, die langsame und sichere Öffnen des europäischen Fensters Bruckenthal zu zelebrieren. Ich benutze hier eine Begrifflichkeit von Klaus Johannes, unserem Staatspräsidenten, der immer gesagt hat, Bruckenthal war so etwas wie ein Fenster nach Europa. Und vom Geburtstag vor 300 Jahren bis in unsere Gegenwart hinein spannt sich ein Bogen, den es ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken gilt, und zwar nicht nur der deutschsprachigen Öffentlichkeit, sondern der Öffentlichkeit insgesamt. Weil Bruckenthal war zwar ein Siebenbürger Sachse, er hat zwar und hat es zeitlebens für die Zukunftschancen seines eigenen Volkes gearbeitet, aber er war weit mehr als das. Er hat ein ganzes Land zu verantworten gehabt und er hat sich dafür eingesetzt, dass dieses besser und europäischer funktioniert. Und wieso forciere ich das frühe Europäertum von Samuel von Bruckenthal? Einerseits ist das Titel der Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa, dem Department für interethnische Beziehungen an der rumänischen Regierung, des Bruckenthal Nationalmuseums, des Siebenbürgenforums und der Samuel von Bruckenthal Stiftung entstanden ist. Also diese Zusammenarbeit möchte diesen Bogen mit Inhalt füllen. Also es geht darum, ins Bewusstsein zu rufen, einfach auch beginnend mit dem Geburtstag selber. Bruckenthal ist in einer ähnlichen Zeit geboren, wie wir heute stehen. Wieso? Das lässt sich dadurch beantworten, dass Siebenbürgen damals nach einer langen Zeit der politischen Instabilität, wo es zwischen dem Osmanischen Reich und der Habsburger Monarchie hin und her gependelt hat, etwa um das Jahr 1690 definitiv in das Habsburger Reich integriert wurde. Es folgten Aufstände, die diese Herrschaft wieder abschütteln wollten. Es fand die Pest statt, 1719. Es waren der Aufstand unter Georg II. Rákóczi, der sogenannte Kurzenkriege, die auch die konfessionelle Identität bewahren wollten und aber eben auch die Herrschaft. Das kaiserliche Heer war sehr teuer und sehr verfressen. Das hat auch den Leuten sehr gedrückt. Wir leben heute im Überfluss, aber damals war das nicht so. Unsere Zeit ist ja auch ähnlich, nicht? Also 1990 bis 1990 war das schwierig, danach war es auch schwierig und wechselhaft und jetzt langsam gibt es eine neue Perspektive. Und Bruckenthal ist zur Welt gekommen als ein Kind der neuen Zeit, 30 Jahre nach dem Umbruch. Nicht er, aber seine Familie, und das ist wichtig und sollte auch für uns wichtig sein, hat das Bewusstsein an die schweren Zeiten von früher bewahrt, lange Zeit. Und diesen Faden gilt es sozusagen aufzunehmen, und das nimmt sich die dreisprachige Ausstellung Samuel von Bruckenthal, ein früher Europäer, vor. Dreisprachig, Deutsch, Rumänisch und Englisch wird sie sein. Ist sie schon, sie ist ja fertig und ist ab nächster Woche der Öffentlichkeit zugänglich. Und da geht es quasi von der Familiengeschichte, von der Figur seines Vaters und seines Großvaters bis hin zu seinem Erfolg als junger Mann in Wien, wo er auf sich aufmerksam machen kann, vor allem weil er auch in Halle studiert hat und dort nicht bei irgendwem studiert hat, sondern bei Martin Schmeinzel aus Kronstadt, der als Begründer der Hungarologie und Transsilvanologie als Regionalstudie, als historische, kulturgeschichtliche Regionalwissenschaft betrachtet wird heute. Dort hat er studiert, hat sein rechtsgeschichtliches Argumentieren gelernt, das er später mit so großem Erfolg angewandt hat, wo er der Wiener Bürokratie zu vermitteln wusste, wie man die traditionell gewachsenen Rechtsstrukturen der diversen Territorien und Gebiete Siebenbürgens, der Siebenbürger Sachsen oder der Segler und der Adelskomitate, wie man sie in den neuen zentralistischen und absolutistischen Herrschaftsapparat integriert, sodass die Rädchen der Verwaltung ineinandergreifen und eben nicht willkürlicher Zentralismus praktiziert wird, der dann aus den unteren Ebenen Widerstand erzeugt. Bruckenthal wusste, das anders zu machen und war eine Weile damit sehr erfolgreich. Das beste Beispiel dafür ist eine Steuerreform, die eine Kombination aus Kopf- und Einkommenssteuer ist und die für mehr Steuergerechtigkeit gesorgt hat. Und sie war in ihren Grundprinzipien bis zur Revolution von 1848-49 in Kraft und auch darüber hinaus ein Stück weit. Also man sieht dort auch tatsächlich einen Fortschritt, der sich auf der anderen Seite dann wieder darin niederschlägt, es kommt zu Wohlstand. Die Leute fangen an zu bauen. Man sieht an den Kirchen der Siebenbürger Sachsen und nicht nur dort, wie gegen Ende des 18. Jahrhunderts die ersten spätbarocken Eingriffe möglich sind. Und das ist nur möglich, weil die Leute Einkommen und Perspektive hatten vor Ort.
Am 27. Juli geht es dann weiter. Es findet eine Reihe von Veranstaltungen in Freck, in Ockrich, Alzen und Holzmengen statt. Warum hat man diese Austragungsorte gewählt?
Die Ausstellung gibt es in drei Fassungen. Es gibt sie als Banner für den Innenhof des Bruckenthal-Museums. Diese wird am 26. zum Geburtstag des Barons eingeweiht. Am 27. machen wir uns auf die Wanderschaft in die Orte von Bruckenthal Wirken, die natürlich der Geburtsort Leschkirch, Nockrich ist, wo in der evangelischen Kirche, die mit finanzieller Unterstützung der Bruckenthal-Familie ihr heutiges Aussehen erhalten hat. Das ist eine der wenigen spätbarocken, frühklassizistischen Bauwerke in Siebenbürgen aus einem Guss. Kirchenbautlein Siebenbürger Sachsen hat das Seltenheitswert. Dort wollen wir am zweiten Tag in musikalischer Umrahmung des Ehepaars Leutert, die die Kirchenmusik der evangelischen Kirche gegenwärtig prägen, dafür verantworten, eine musikalische Biografie von Samuel von Bruckenthal den Teilnehmern anbieten, wo man im Wechsel von Wort und Musik, zeitgenössischer Musik, Musik, die Bruckenthal selbst gehört hat, Musik, die aus seiner Taschenuhr unter anderem stammt, also die gibt es noch und wir werden auch diese Töne zu Gehör bringen, oder der sogenannten Siebenbürgischen Symphonie von Josef Haydn. Mittlerweile weiß man, dass es keine Siebenbürgische Symphonie war, aber lange Zeit hat man sie geglaubt. Aber es ist auch sicher, dass Samuel von Bruckenthal das gemocht hat und in seinem Collegium Musicum, in seinen regelmäßigen Musikabenden in Hermannstadt neben Haydn dann Philipp Bach, also der Sohn von Johann Sebastian Bach, gehört wurde. Und diese Musikkultur wird im Rahmen des zweiten Tages erklingen, kombiniert mit von meiner Seite vor allem vorzutragenden Highlights aus dem Leben von Bruckenthal, auf das man sich einen anderen Zugang, einen nicht so geschichtsträchtigen, aber doch lebendigen Zugang zu seiner Person erleben kann. Der erste Teil wird in Leschkirch sein und der zweite Teil wird am Abend in Freck ab 18 Uhr im Schloss sein. Das sind die beiden Bruckenthal-Orte, die gut ausschauen. Es wäre hier natürlich auch an Sympathie des Jos zu denken, aber dort schaut es im Moment grässlich aus. Das müssten im europäischen Kontext auch Möglichkeiten gefunden sein. Und wie ich so gehört habe, vielleicht macht der Kronstädter Kreisrat da mal etwas. Das wäre sehr begrüßenswert. Die beiden anderen Orte, Alzen und Holzmengen, sind jetzt mehr, wenn wir jetzt schon eine Rundreise machen, dass wir uns die Nase vielleicht in die Kirchenburg, in die Kirche von Alzen stecken, weil mehr kann man dort nicht als hineingucken in das Desaster, was da passiert ist, um eben auch den Teilnehmern das Bewusstsein wachzurütteln. Die Decke ist ja dort eingestürzt in der Kirche, dass nichts von alleine geht. Man muss alles machen, was man hat. Und natürlich, Holzmengen liegt am Weg zwischen Leschkirch und Freck. Da kann man eben einfach mal eine gelungene Sicherung eines Bauensembles, einer Kirchenburg, sich anschauen mit dem Jugendzentrum, das es dort gibt. So ist dieser zweite Tag, der 26. ist mehr die Pflicht und der zweite Tag, der 27. ist die Kür, die Draufgabe. Während am ersten Tag es vor allem darum kommt, auch durch die Anwesenheit am 26. ab 11 Uhr der Vertreter von Staat und Diplomatie und vom Forum und des Inhabers der Kirche Bruckenthal als Person und als wichtiger Bezugspunkt insgesamt zu würdigen, antwortet der zweite Tag, der 27. vor allem auf die Frage, ja, warum würdigen wir ihn eigentlich? Indem man sich ausgiebiger damit auseinandersetzen kann, ja.
Die Veranstaltungen laufen unter anderem unter dem Motto Samuel von Bruckenthal, ein atypischer Baron. Was hat ihn so besonders gemacht? Wie hat er seine Zeit und Zeitgenossen geprägt? Und welches ist sein wichtigstes kulturelles Erbe für uns heute?
Ja, das ist auch eine Geschichte. Wie jedes Projekt hat auch dieses eine Geschichte. Wir haben lang nach dem richtigen Titel gesucht. Wir sind auf den Weg gegangen mit dem untypischen oder einem außergewöhnlichen Baron darzustellen. Und er ist es auch. Er ist eigentlich, das Außergewöhnliche liegt darin, dass er ja eigentlich nicht so ein richtiger Baron ist. Er ist ja eigentlich als Siebenbürger Sachse zur Welt gekommen und diejenigen, die dort einen Adelstitel erworben haben, die haben damit eigentlich keine Vorteile erworben, weil auf dem Königsboden waren alle gleich. Man kann also so weit gehen und sagen, sämtliche sächsischen Adligen des 18. Jahrhunderts sind umsonst Adlige gewesen. Sie hatten deswegen keine Untertanen, sie hatten keine Jobagen unter sich, die sie ausbeuten konnten. Sie hatten die Chance und deswegen sind sie adlig geworden. Und das ist ja wichtig für uns als deutsche Gemeinschaft in Siebenbürgen, in Rumänien, auch heute noch, dass man den Zugang zum Tisch der Entscheidungen findet. Und im 18. Jahrhundert war das nun mal der Adelstitel und darum ging es. Deswegen sind einige adlig geworden, unter anderem die Bruckentals. Bruckenthal hat, was für einen Adligen zum Beispiel völlig untypisch ist, so wie alle anderen auch, keine Steuern gezahlt. Der Adlige sonst auf Komitatsboden ist ja steuerbefreit gewesen, weil er dem Wehrstand angehört hat und er hat dem König gedient mit seinem Leben. Also falls Kriegsfall ausgerufen wurde, ist er ins Heer gegangen, was die Bauern ja nicht gemacht haben und deswegen war der Adel ja steuerfrei. Aber bei den Sachsen und bei Bruckenthal ist das eben anders. Die sind Sachsen geblieben, obwohl sie adlig waren, also Sachsen im Sinne des Rechtsstandes, den sie hat. Das ist das eine Außergewöhnliche, das man sich immer wieder vor Augen führen muss. Das andere Außergewöhnliche ist natürlich die besondere Beziehung, die er zur Monarchin, zu Maria Theresia entfaltet, die am Beginn seiner atemberaubenden Karriere im Jahr 1753 steht. Das ist eine Beziehung, die auf Vertrauen beruht, auf bewiesenem Vertrauen, und zwar bewiesen durch Leistung und zuverlässig dargebotene Leistung und die zeitlebenswert bis zum Tod der Maria Therese 1780. Und auf dieser Grundlage wird Bruckenthal in Wien zu einem der gefragtesten Staatsmänner, und zwar nicht nur in siebenbürgischen Angelegenheiten, sondern auch in Böhmen. Die Habsburger Monarchie stand damals vor einer riesengroßen Herausforderung, einer anderen Art Brexit, nämlich einem kriegsbedingten Gebietsverlust von Schlesien, also der Gebiete um Breslau, Wroclaw in heutigen Polen, die zu den steuerlich ertragreichsten Gebieten der Habsburger Monarchie gehört haben. Diese Gebiete wurden vom Preußenkönig Friedrich dem Großen erobert und es waren drei schlesische Kriege. Der letzte endete 1763 und das hat enorme Summen verschlungen. Und Bruckenthal und einige andere herausragende Persönlichkeiten aufgeklärter Bildungsprägung waren die Gruppe, die das Staatsschiff auf der richtigen Linie zu halten wussten und es auch letztendlich geschafft haben, dass der Staat beisammen bleibt und durch Reformen konkurrenzfähig wird und bleibt. Und deswegen ist Samuel von Bruckenthal zum Beispiel in Wien auf dem Marien-Theresien-Platz, auf dem Maria-Theresia-Denkmal mit abgebildet, weil er zu denen gehört haben, die das hinbekommen haben. Das ist das eine Außergewöhnliche. Das andere Außergewöhnliche ist dann natürlich, Maria Theresia hat ihn und einige andere auch ganz bewusst gefördert und vielleicht auch mehr gefördert als unbedingt nötig, um was zu erreichen, um das monarchische Zentrum Wien in Hermannstadt doppeln zu können, kopieren zu können. Hermannstadt erwarb sich damals den Beinamen das kleine Wien. Und das kam nicht von ungefähr, das kam daher, da dort natürlich sämtliche Verwaltungen des Kronlandes, des Großfürstentums Siebenbürgen vorhanden waren, also die Finanzverwaltung, des Generalkommandement der Armee und eben das Gubernium als höchste Zivilzentralverwaltung des Großfürstentums Siebenbürgen, die alle drei waren sie dort. Aber die Funktion Bruckenthals dabei war, durch seine deutlich höheren Bezüge gegenüber dem Rest der Gubernialräte eben zu repräsentieren. Und das hat er gemacht, zu repräsentieren die Grundidee der Monarchie, der Orientierung auf Bildung, auf Kultur, auf Zusammenhalt, auf Großräumigkeit als Chance für Wohlstand. Das wiederholt sich ja heutzutage wieder und da sieht man immer wieder so diese Parallelen von damals und heute, wie notwendig es ist, sich das klar vor Augen zu machen, weil dann erkennt man die Zusammenhänge besser. Bruckenthal baut diesen Palast am Großen Ring, wo er auf seine Kosten die ganze Stadt oder beziehungsweise die bessere Hälfte der Stadt ein Lied wöchentlich, um eben zu repräsentieren und Gastgeber zu sein. Dort wurde getafelt, alles aus dem Gehalt des Barons. Samuel von Bruckenthal war ein leidenschaftlicher Sammler von Kulturgut und an erster Stelle ist entgegen der heutigen Rangordnung die Bibliothek zu nennen. Er hat etwa von 1760 bis gegen Ende des Lebens etwa 60.000 rheinische Gulden ausgegeben für seine Sammlungen. Für etwa 2.000 Gulden konnte man sich ein Haus am Großen Ring kaufen. Also man stelle sich das vor, wie viele Häuser das sind, etwa 30, 40, sowas. Von diesen 60.000 hat er etwa 45.000 für die Bibliothek ausgegeben, also für die Anschaffung von Büchern. Dann folgen die Gemälde, die heute weltberühmt sind, und dann Münzen und andere Kulturgüter. Und das gesamte Konzept dieser Sammlungen, er war schon in Wien berühmt dafür, dass er eine der besten Privatsammlungen hatte. Natürlich kompensiert man damit auch ein Stück weit die niedere Herkunft als Person, aber sie zeigt auch zugleich, dass Bruckenthal früh erkannt hat, dass in fundierter Bildung und Weltgewandtheit eigentlich die neue Grundlage der neuen Zeit liegt. Und daran hat sich bis heute eigentlich nichts geändert. Wenn man sich auskennt in der Welt, weiß, welches die Kultur ist, bewegt man sich ganz anders. Wenn man dazu noch die Sprachen nimmt, die Bruckenthal ja auch alle beherrscht hat, Französisch und Ungarisch und Deutsch und Rumänisch selbstverständlich auch, ist man in einer ganz anderen Liga. Und dafür hat Bruckenthal früh die Grundlagen gelegt im Sinne, dass seine Sammlungen nicht für sich angelegt wurden, sondern für die Allgemeinheit. Darin hat er bewusst investiert und hat eine sehr kreative Regelung gefunden, um sein Erbe in diese Richtung wirken zu können. Also es war nicht einfach, man musste das Recht nicht übertreten, das bestanden hat, aber es war eine Lösung, die er gefunden hat, die ungewöhnlich war, auch was sein Testament anbelangt. Sie war rechtens, er hat sich damit durchgesetzt. Heute noch ist es so, dass seine Sammlungen eine der Allgemeinheit zur Verfügung stehende Tempel der Kultur sind. Und nicht einmal, und das ist das Interessante, nicht einmal im tiefsten Stalinismus ist Bruckenthal beseitigt worden aus der Erinnerungskultur von Hermannstadt. Er ist dort geblieben. Anders war es bei der Bruckenthal-Schule. Die ist lange Zeit nicht Bruckenthal-Schule genannt worden, obwohl jeder, der die deutsche Schule in Hermannstadt unabhängig vom Namen der Schule besucht hat, der ist aufs Bruck gegangen. Und dadurch diese Schulbezeichnung, die gibt es seit 1921, also seit 100 Jahren, heißt das Bruckenthal bei den Hermannstädtern Bruckenthal, auch wenn die Kommunisten das nicht immer so nennen wollten. Aber er prägt. Und das ist die Gegenwärtigkeit des Vergangenen und die Perspektive, die sich wiederholt und ähnelt. Also die Bruckenthal-Zeit zu seiner Geburt und unsere Zeit heute haben viele Parallelen. Und deswegen ist mir diese Ausstellung auch persönlich wichtig, dass sie wahrgenommen wird und dass sie gut wird. Und es sind jetzt alle Voraussetzungen vorhanden. Wir machen sie also, wie gesagt, einmal als Banner im Museumsinnenhof. Dann wird es die Ausstellung im Schlosspark von Freck als feste Ausstellung geben, genau dieselbe. Und dann wird es, beziehungsweise gibt es schon die Ausstellung als Roll-Ups, 10 Roll-Ups, die dann durch Siebenbürgen und Rumänien und Österreich und Europa und Deutschland und überall auf Tour gehen werden. Es wird Kataloge geben, die auch in 3 Sprachen sind, Rumänisch, Englisch und Deutsch, die über das Forum gegenwärtig gedruckt werden und die man den Besuchern mitgeben kann. Und so hoffen wir, dass wir dem großen Erbe, das uns Samuel von Bruckenthal hinterlassen hat, eine würdige Nachfolge finden und das Bewusstsein dafür ernähren, dass ein Erbe auch Erben braucht, die das Erbe respektieren.
Dann hoffen wir, dass sich viele Interessenten für dieses ereignisreiche und beeindruckende Leben von Samuel von Bruckenthal finden werden. Vielen Dank und viel Erfolg.